Ganz besondere Special-Episode heute mit dem Daniel Emmerich von Dr. Wieselhuber und Partner. Er leitet dort die Restrukturierungspraxis und hat seit neuestem auch ein Geschäftsführungsmandat, von dem er uns gleich im Podcast erzählt. Wir haben über Restrukturierung gesprochen, also alles, was das C-Level darüber wissen muss, heute in der ganz besonderen Bonus-Episode. Und natürlich auch das Thema Interim-Management-Beratung. Was ist eigentlich der Unterschied? Wie harmonieren die beiden sehr gut zusammen? An welchem Teil im Projekt oder generell im Unternehmen setzt man was wie ein? Und was sind das für unterschiedliche Typen? Also ganz viele tolle Fragestellungen. Bleibt unbedingt dran, hört die Episode durch. Ich kann sie euch nur empfehlen. Also gehen wir rein, let's go. Die meisten Top-Level-Manager und Managerinnen, mit denen ich spreche, haben ein Problem. Sie bekommen nicht die richtigen Leute zur richtigen Zeit in ihr Unternehmen. Egal ob für permanente Rollen oder für interimistische Aufgaben, gute Leute findet man aktuell einfach nur sehr schwierig. Wenn dir dieses Thema auch bekannt vorkommt, dann schreib mir gerne eine Nachricht auf LinkedIn oder über unsere Website unten in den Shownotes. Wir können uns dann einmal unverbindlich zusammensetzen und über deine konkreten Herausforderungen sprechen. Für interimistische Besetzungen ist unser Service bis zur erfolgreichen Besetzung kostenlos. Ich freue mich also über deine Nachricht und unser nächstes Gespräch. Und jetzt ab zurück ins Podcast.
Behind the Sea, der Atreus-Podcast.
Ich bin Franz Kugelum, Direktor bei Atreus, und im Behind the Sea-Podcast blicken wir gemeinsam hinter die C-Level-Bühne. Ja, Daniel, willkommen im Podcast.
Hallo.
Schön, dass du da bist. Wir haben ja heute eine Special-Episode oder eine Bonus-Episode. Bevor wir reinstarten, sag uns mal bitte, wer du bist und was du gerade machst.
Ja, erstmal ganz herzlichen Dank für die Einladung.
Gerne.
Wie du schon gesagt hast, ich bin Daniel. Vom Hintergrund her bin ich Wirtschaftsmathematiker, habe an der LMU studiert und bin im Prinzip seit Ende meines Studiums bei Dr. Wieselhuber & Partner tätig. Mhm. Bin klassisch als Consultant eingestiegen und seit 01.01.2023 als Partner für Restrukturierung und Sanierung bei uns im Haus verantwortlich und habe seit diesem Jahr zum 01.01. parallel auch die Geschäftsführung von Management Link übernommen. Management Link ist ein kleiner, also kein Provider, aber ein Anbieter für Interimsmanagement in der Zusammenarbeit mit der Beratung. Aber da werden wir sicherlich im Rahmen des Podcasts noch weiter drauf eingehen.
Ja, auf jeden Fall. Also es ist ja immer spannende Fragestellung, die wir später noch beantworten werden. Was ist eigentlich der Unterschied zwischen Beratung und Interimmanagement? Das ist immer sowas, wo man, glaube ich, von der Positionierung her auch in den zukünftigen Jahren noch viel Arbeit leisten muss und auch sollte. Das ist sehr wichtig. Restrukturierung ist ja auch ein Thema, was gerade eben, wir nehmen ja das Podcast hier gerade im Anfang Q2 auf, im 2024, wo ihr wahrscheinlich auch einiges an Arbeit gerade habt, oder?
Definitiv. Also die Auftragsbücher, sagen wir so rum, sind voll. Mhm. Und weil du gerade auch gesagt hast, der Unterschied zwischen Beratung und Interimsmanagement, wie gesagt, wir vertiefen es hier gleich, aber ich glaube, dass es da sehr deutliche Synergieeffekte gibt und es eben keine Konkurrenzveranstaltung zueinander ist, so wie es vielleicht von manchen aktuell im Markt noch wahrgenommen wird.
Ja. Also ich sehe es auch nicht als Konkurrenz, ich sehe es eher als Tools. Ja, ich wollte auch mal so ein Bild malen, muss ich irgendwann mal noch machen. Also das ist ein lustiger LinkedIn-Artikel, was sozusagen das Toolkit einer Geschäftsführerin oder eines Geschäftsführers ist. Und ein Teil davon ist ja die Unternehmensberatung. Ja, das nutzt man für XYZ. Und dann gibt es eben auch noch das Interim-Management und das nutzt man auch für die Sachen. Und dann gibt es natürlich Schnittmengen der beiden, ist klar. Aber ich glaube, das harmoniert eigentlich sehr, sehr gut zusammen. Deswegen, ja, lass uns doch mal einsteigen. Also wie gesagt, Restrukturierung, eure Auftragsbücher sind voll. Die meisten Leute, die diesen Podcast hier verfolgen und zuhören, die wissen auch, was eine Restrukturierung ist. Nichtsdestotrotz wird, finde ich, der Begriff auch teilweise ein bisschen inflationär benutzt für Sachen, dass die eigentlich jetzt nicht unbedingt eine Restrukturierung sind, sondern vielleicht mehr eine Transformation oder eben ein Wandel. Aber gib uns doch mal ein Beispiel und erklär uns auch anhand dieses Beispiels ein bisschen, wie läuft denn so eine Restrukturierung ab und was ist eigentlich eine Restrukturierung?
Also ich kann es ganz konkret eigentlich an einem Beispiel der Vergangenheit festmachen. Die Ausgangslage war, dass wir einen internationalen Konzern als Kunden hatten, der nicht in Deutschland als Holding oder als Mutter gesessen hat und schlichtweg die Angst davor hatte, dass in der deutschen Tochter zu hohe Bilanzrisiken entstehen. Mhm. Dementsprechend war auch das Vertrauen in die deutschen Geschäftsführer nicht mehr in der Form gegeben. Mhm. Vom Geschäftsmodell her hat das Unternehmen, war es im Anlagenbau tätig, hatte aber Großanlagen, also Projektgeschäft, und dementsprechend waren hier mit Gewährleistungsbürgschaften, mit Erwahlen entsprechend die Projekte hinterlegt. Und wie gesagt, die internationale Mutter konnte da die Risiken nicht wirklich einschätzen dazu. Mhm. Und wir wurden im Prinzip dann beauftragt, zum Glück auch in einer sehr frühen Phase, wo jetzt auch die Liquidität durch die Mutter noch so weit gegeben war, dass man jetzt nicht irgendwo in Liquiditätsengpässe gekommen ist oder der Handlungsspielraum noch entsprechend hoch war, mhm, und hat uns damit beauftragt oder gebeten, einen Option Review zu machen, wie wir am besten mit dem Tochterunternehmen umgehen, um nachhaltig und langfristig die Bilanzrisiken auf Konzernebene zu reduzieren, um damit quasi die Zukunftsfähigkeit zu sichern.
Mhm. Ja, sehr interessant. Hast drei interessante Sachen gesagt. Ich fange mit dem ersten an, das Thema ist Vertrauen. Das heißt, in vielen Restrukturierungscases beauftragt euch wahrscheinlich entweder ein Investorenteil oder eben die Muttergesellschaft oder dann tatsächlich Banken, die das Vertrauen in die Geschäftsführung oder in die aktuelle Mannschaft verloren haben, oder?
Also der Auftraggeber ist immer das betroffene Unternehmen selbst. Mhm. Allerdings wird natürlich der Druck aufs Unternehmen je nach Status der Krise oder nach Fortschreiten des Krisenstadiums entsprechend höher. Das heißt, es ist, geht immer mit einem gewissen Vertrauensverlust in die Zahlen, ins Management einher.
Mhm.
Und dementsprechend wird dann dem Unternehmen nahegelegt, sich eine Beratung zu suchen, die entsprechend einen neutralen Blick und einen neutralen Blick und die Transparenz aufs Unternehmen quasi wiederherstellt.
Okay. Und wo ist dann also nochmal so die Abgrenzung, wenn man ein Restrukturierungscase ist, ist man dann automatisch zahlungsunfähig oder pleite oder wie definiert man das?
Ja, ich würde mal vielleicht die Grenze darüber ziehen, wir nennen es gerne Kipppunkte, dass man sagt, in welcher Situation befindet sich der Gesellschafter, kann der Gesellschafter Restrukturierungskosten noch selbst finanzieren oder ist er hier bereits darauf angewiesen, dass es andere Parteien, andere Stakeholder tun? Und ich sage mal, immer dann, wenn wir gerufen werden und wir von Restrukturierung sprechen, ist zumindest die Liquiditätssituation eng. Also von der Zahlungsunfähigkeit würde ich noch nicht sprechen.
Mhm.
Aber das allererste, was wir tun, ist, um überhaupt den Handlungsspielraum abstecken zu können, dass wir über eine kurzfristige Liquiditätsplanung und das Aufstellen vom Finanzstatus entsprechend den Handlungsspielraum definieren. Mhm. Dass wir sagen, okay, die Liquidität reicht noch, aber sie ist angespannt. Mhm. Man macht entsprechendes Liquiditätstracking oder Monitoring. Wir bauen Liquiditätsbüro rollierend auf und im Prinzip orientiert man sich immer an der aktuellen Liquiditätssituation, was umsetzungsseitig dann akut möglich ist oder nicht möglich ist, oder man verhandelt entsprechend dann mit den Finanzierern über Standstill, über eine Brückenfinanzierung für die Sanierung etc. Da gibt es verschiedene Instrumente.
Okay. Und meistens, du hast schon gesagt, startet es mit so einem Art Gutachten. Das ist wahrscheinlich auch das, was dem größten Teil in das Thema Beratung reinspielt. Ne? Das heißt, ein Team kommt wahrscheinlich rein und das macht erstmal das Gutachten, kurzfristige Liquiditätsplanung, wie du gesagt hast, und stellt fest, was ist der Handlungsspielraum.
Genau.
Beratungssache sozusagen. Und dann, vielleicht auch um das so ein bisschen abzugrenzen, ist dann der Einsatz zum Beispiel eines Chief Restructuring Officers oder eben eines Restrukturierungsteams auf interimistischer Basis eher das Umsetzungsthema, oder?
Absolut, ja. Weil im Prinzip, wenn wir ein Gutachten oder ein Konzept erstellen, dann geht es darum, dass wir eine neutrale Rolle haben. Das heißt, wir haben eine Moderatorenrolle oder Mediatorrolle zwischen Unternehmen und den Stakeholdern. Und wir müssen einen neutralen Blick aufs Unternehmen schaffen. Das heißt, das Konzept muss im Prinzip schlüssig darstellen, wie das Unternehmen nach vorne gerichtet, wenn die Maßnahmen umgesetzt werden, dasteht. Die Frage ist auch, ist das Unternehmen eben dann sanierungsfähig? Das heißt, werden bestimmte formale Kriterien erfüllt am Ende des Sanierungszeitraums? Und wie du richtig sagst, der CEO wird dann gerufen, wenn man in die Umsetzung geht, weil man darf natürlich auch nicht unterschätzen, dass das normale Tagesgeschäft im Unternehmen weiterläuft und dadurch ja auch meist die Kapazität im Unternehmen fehlt, sich jetzt wirklich mit maximaler Konzentration auf die Maßnahmen zu stürzen.
Mhm.
Und dementsprechend ergänzt der CEO im Prinzip die Geschäftsführung und ist natürlich parallel auch ein Vertrauensanker für die Stakeholder, weil auch er von außen kommt und eben nicht irgendwo historisch belastet, sage ich mal, aus dem Unternehmen heraus ist.
Verstanden. Das heißt, wenn ich dann einen CRO einsetze, das ist nicht automatisch der neue CFO oder CEO, sondern das kann auch ergänzen zum aktuellen C-Level.
Genau, also es kann ergänzend sein, aber es gibt auch alle Kombinationsmöglichkeiten. Also wir hatten auch Fälle, wo der kaufmännische Geschäftsführer zum Beispiel zum Start des Sanierungskonzepts sein Amt von sich aus niedergelegt hat, weil er einfach dem Druck eines solchen Prozesses quasi nicht gewachsen war.
Mhm.
Auf der anderen Seite eben auch, dass Geschäftsführer von sich aus sagen, sie möchten in der Situation quasi einen Neuanfang. Auf der anderen Seite aber auch den Druck, dass man sagt, okay, das Vertrauen ist einfach weg. Vielleicht auch von Seiten der Gesellschafter, dass es eben dann einen Wechsel gibt.
Okay, verstanden. Ja, zurück zu dem internationalen Konzern und zu der Angst, sage ich mal, vor den Bilanzrisiken. Was war denn jetzt genau, also die Herausforderung haben wir jetzt so ein bisschen gehört und die Gesamtlage. Was war denn dann euer Vorgehen? Also wie seid ihr da rein?
Also wir sind auf der einen Seite bei uns mit einem Beratungsteam rein, was eben genau klassisch die Liquiditätssituation erfasst, um einfach zu schauen, wo steht das Unternehmen, welche Risiken sind auch für die Mutter da hinsichtlich eben einer möglichen Insolvenzantragspflicht, wie weit reicht die Liquidität und welchen Spielraum haben wir. Wir haben parallel gemerkt, dass quasi den Weg oder die verschiedenen Optionen nicht unbedingt alle auf fruchtbaren Boden bei der vorhandenen Geschäftsführung fallen. Und wir haben im Prinzip dann gesagt, welche Möglichkeiten gibt es fürs Unternehmen? Ist es die Möglichkeit, dass man das Unternehmen abspaltet, also einen klassischen Carve-out macht? Mhm. Gibt es die Möglichkeit, über eine Insolvenz das Unternehmen zu liquidieren? Oder auch außerhalb einer Insolvenz haben im Prinzip dann die verschiedenen Optionen gegenübergestellt, jetzt nur von unserer Beratungsseite her, um eine klare Entscheidungsvorlage für die Holding herzustellen. Und parallel haben wir schon damals gesehen, dass wir eben die Leistungen eines CEOs in Anspruch nehmen müssen, um eben dann, egal wie die Entscheidung ausfällt, die Entscheidung auch umsetzen zu können.
Mhm. Was war da so der kritische Faktor, wo ihr gesagt habt, du hast gesagt, ihr habt gesehen, dass ihr den einsetzen müsst? Woran erkennt man das, dass man einen CRO dann wirklich auch braucht?
Also auf der einen Seite, wie ziehen die Mitarbeiter mal von sich aus mit? Wie hoch ist auch die Management-Attention auf die Beauftragung? Mhm. Also dahingehend, ist man wirklich offen für die verschiedenen Optionen, werden einem vielleicht Informationen vorenthalten, etc. Ja, ja. Mhm. Oder auch ganz einfach im Gespräch mit dem Geschäftsführer, wie offen ist er wirklich in alle Ecken oder in alle Optionen zu denken und auch die verschiedenen Schritte mitzugehen.
Ja.
Und dann ist es auch nicht so, dass es nicht kollegial abläuft, sondern dass eben auch der Geschäftsführer zum Teil von sich aus in diesem Fall gesehen hat, okay, es gibt andere Betätigungsfelder, die ihm einfach mehr liegen. Und dementsprechend war das ein relativ weicher Übergang und wir haben gesagt, okay, das, was eben die Mutter möchte, möchte er nicht umsetzen. Und dementsprechend war das dann auch relativ deutlich.
Ja. Ja, ich war da anfangs, die meisten, die hier zuhören, die sind da wahrscheinlich nicht so naiv wie ich, aber ich war am Anfang recht naiv und dachte mir, naja, eigentlich wollen die doch auch die Restrukturierung die Leute. Das heißt, warum enthalten die einem Informationen oder so? Aber man wird kaum glauben, wie oft man angelogen wird, oder? Auch von der Geschäftsführung schlussendlich dann.
Oder? Ja, sagen wir so, wissentlich oder unwissentlich. ich glaube, ein Kern der Problematik ist einfach eine mangelnde Transparenz. Hm. Also eine Kernursache liegt darin, dass man einfach in den kaufmännischen Zahlen keine Transparenz hat. Hm. Dementsprechend auch meist ungesteuert oder überraschend in eine Krisensituation gerät. Hm. Und wir erleben es sehr, sehr häufig aus der Beratungssicht, wenn wir die Liquiditätsplanung auch nach formalen Vorgaben, sprich nach klaren Fälligkeiten und nicht nach Gewohnheit des Zahlungsverhaltens aufstellen, so wie es in Unternehmen gelegentlich der Fall ist, dass es entweder überhaupt keine Liquiditätssteuerung vorher gibt oder die Geschäftsführer und auch die Gesellschafter entsprechend überrascht sind, wie die Situation sich eigentlich darstellt, wenn man nach vorne eben die Prognose aufstellt oder die 13-Wochen-Planung aufbaut.
Ja, macht Sinn. Ja, was war denn noch das Ergebnis, dass wir den Case noch rund machen? Wie seid ihr dann am Ende raus und wie lange hat es gedauert?
Also erstmal hat sich die Konzernmutter dazu entschieden, eben die Tochter, das Tochterunternehmen solvent zu liquidieren, was sicherlich eine höhere Herausforderung war, als es quasi in einer Insolvenz gewesen wäre. Auf der anderen Seite haben wir einen sehr erfahrenen CEO für internationales Projektgeschäft auch gemeinsam mit einer Mitarbeiterin fürs Kaufmännische mit an Bord genommen. Wir hatten parallel noch einen Experten, der wirklich die kritischen Feuerwehrprojekte, sage ich mal, oder der als Feuerwehr für die Hochrisikoprojekte im Einsatz war, weil es waren drei Projekte, die einfach deutlichen zeitlichen Verzug hatten, wo auch entsprechend das Risiko da war, dass die Bürgschaften dahinter gezogen werden mit entsprechender Liquiditätsbelastung. Das heißt, wir hatten quasi einen Mann, der sich nur darauf fokussiert hat, die Projekte zu retten. Auf der anderen Seite hat der CEO die Liquidation gesteuert. Mhm. Wir haben erkannt, dass es für einen Geschäftsbereich in der Tochter durchaus Interesse aus der Belegschaft gab, das Geschäft zu übernehmen. Das heißt, wir hatten dann einen Geschäftsbereich, den wir über einen Management-Buyout in eine neue Gesellschaft überführt haben, was mit geschlossenen Projektverträgen und entsprechend einer Newco, die keine Finanzierung hat, auch eine weitere spontane Herausforderung dargestellt hat. Von der Seite hat auch das Team vom CEO entsprechend unterstützt, die Finanzierung auf die Beine zu stellen und auch die Projektverträge entsprechend zu übertragen. Und man kann im Prinzip sagen, dass nach 1,5 Jahren alle Projekte erfolgreich in die Zielgesellschaft, also in die neue Gesellschaft übertragen worden sind. Parallel haben wir eine Verschmelzung vom alten Geschäftsbereich auf eine andere Tochter in Deutschland vollzogen. Die Hochrisikoprojekte sind so weit verlaufen, dass eben keinerlei Inanspruchnahmen der Bürgschaften entsprechend notwendig waren. Und dementsprechend sind auch die Bilanzrisiken aus diesem Geschäftsbereich, den dann von Mitarbeitern übernommen worden ist, aus der Muttergesellschaft rausgelöst worden, der MBO erfolgreich begleitet worden und im ersten Jahr auch in der NewCo entsprechend positives Jahresergebnis erzielt worden. Und insgesamt, glaube ich, haben wir die Situation zur Zufriedenheit aller lösen können, in enger Zusammenarbeit zwischen CEO, zwischen uns, zwischen neuen finanzierenden Banken, der Konzernmutter und den jeweiligen Mitarbeitern. Und dementsprechend ist das, glaube ich, ganz guter Success Case für die heutige Diskussion.
Top, ja. Vielleicht nochmal so ein Beispiel auch aus dem operativen Alltag. Man hört ja, das ist ein recht kompliziertes Stakeholder-Konstrukt am Ende des Tages. Man hat dann eine Beratung, man hat einen CRO, man hat die Firma mit dem Management, man hat Investoren, Mutterkonzern, Banken, alles Mögliche. Wie sieht es aus? Trifft man sich dann alle zwei Wochen? Hat man da so einen riesengroßen Plan, der irgendwo in Excel, im MS Project oder auf einem Papier oder sonst wo lebt und monitort man den wirklich akribisch? Wie sieht es aus?
Also man baut im Prinzip schon während der Konzepterstellung idealerweise ein professionelles PMO auf. Das PMO ist eigentlich so der Backbone auch für den CEO, nach unserer Erfahrung. Und in diesem PMO trackt man wirklich sehr penibel genau, wie stehen die Maßnahmen, wie stehen die einzelnen Aktivitäten. Das gesamte Stakeholder-Management im Sinne der Kommunikation wird auch im PMO mit erfasst. Es werden auch, wie du sagst, Regeltermine vereinbart, dass man sagt, man hat alle 14 Tage eine Abstimmung. Die Abstimmungen zwischen Berater und CEO sind fast täglich in der Umsetzung. Und dementsprechend ist man eben sehr nah dran, weil das, also unsere Erfahrung ist, dass die Zusammenarbeit je kollegialer, je besser funktioniert. Dass man einfach sagt, man ist wirklich gegenseitig auch Sparringspartner, wo will man hin, was braucht man etc.
Okay. Das PMO finde ich auch ganz interessant, weil das ist auch was, was wir zum Beispiel im Interim-Management sehr oft bedienen, weil das ja natürlich auch ein Case ist, der man, also man hat meistens die Leute schon im Unternehmen, die so ein PMO bedienen könnten, aber die haben natürlich Tagesgeschäft auch. Manchmal wird natürlich die Restrukturierung zum Tagesgeschäft, ja, in ganz schlimmen Fällen, wenn man zum Beispiel Rückrufaktionen hat und so weiter, da hat man kein Tagesgeschäft mehr, sondern ist die Restrukturierung sozusagen das Tagesgeschäft. Aber ja, wenn es nicht der Fall ist, ist es eigentlich ein sehr cooler Interim-Case, weil natürlich das abgeschlossen ist. Aber wie sieht so ein PMO aus? Hängt natürlich von der Größe, aber kannst du da mal ein Beispiel machen?
Also ich sag mal, wir erstellen ja im Rahmen oder wir bauen das Konzept meist so auf, dass es einen Restrukturierungs-, einen Sanierungspfad gibt, der unterteilt sich in verschiedene Teilprojekte. Projekte wiederum in Maßnahmen in Aktivitäten. Und das ist eigentlich genau die Hierarchie, die anschließend in dem professionellen PMO abgebildet sein muss. Parallel muss klar sein, welche Effekte erwarte ich auf der monetären Seite, wie sieht der Zeitplan für die einzelnen Aktivitäten aus und welche Inhalte will ich erreichen. Und das A und O ist, dass ich eine zentrale Verantwortung für jede einzelne Maßnahme habe.
Ja.
Und dass derjenige, der diese Verantwortung trägt, auch weiß, dass derjenige, der das PMO führt, sei es eben aus dem Team des Interimsmanagers oder von der Beratung als Neutrale, ich bezeichne es immer als personalisiertes schlechte Gewissen, also der geht ähnlich wie in der Controlling-Abteilung den Leuten eben dann entsprechend nach und möchte auch die Erklärungen haben, haben wir die Abweichung auf der Zeitachse, im monetären Bereich, im inhaltlichen Bereich, wie steuern wir nach, auch das ist eine klassische Tätigkeit oder gehört zum Grundhandwerkszeug in der Umsetzung, dass man sagt, nicht alles ist 100% umsetzbar, dann muss ich aber zumindest über Alternativen nachdenken.
Ja, top. Ja, super, da sind wir dann auch schon beim Thema. Also der Unterschied zwischen Beratung und Interim-Management, ich glaube, wenn man so den Case durchgegangen ist, hat man alles gesehen und kann sich, glaube ich, so ein bisschen überlegen, welche Rollen gab es da, was davon ist vielleicht eher Interim-Management, was ist Beratung. Nochmal aus deiner Sicht vielleicht nochmal so eine Top-Level, also Definition oder Unterschiedsdefinition?
Also ich würde es vielleicht mal ganz drastisch sagen, der CEO entscheidet, der Berater entscheidet nicht, sondern der Berater gibt Entscheidungsvorlagen. Und dementsprechend sehen wir uns auch in der Umsetzung darin, dass wir sagen, wir behalten die Rolle des neutralen Dritten. Das heißt, wir stellen ein Reporting als neutralen Dritten zur Verfügung. Wir tracken übers PMO als Unterstützung für den CEO die Umsetzung. Auf der anderen Seite können wir ihm inhaltlich methodisches Sparring geben, wenn Dinge notwendig sind, wie beispielsweise Aufsatz von der Liquidplanung, Implementierung von integrierter Planungssoftware ist ein sehr beliebtes beliebter Teil der Umsetzung. Oder auch im Operativen, wenn man sagt, man muss irgendwo in Operations reingehen, man braucht einen Spezialisten. Mhm. Da kann man unterstützen. Aber wichtig ist, wie gesagt, die Entscheidung liegt am Ende beim CEO. Mhm. Aus meiner Sicht muss der CEO auch immer so ausgestattet sein, dass er die Entscheidung treffen kann. Mhm. Was insbesondere bei Familienunternehmen auch auf der emotionalen Ebene Schwierigkeiten bereiten kann, weil man im Prinzip den CEO mit einem Vetorecht gegen den Inhaber ausstattet, sollte es hart auf hart kommen. Aber das dürfte der Kernunterschied sein.
Okay, verstanden. Ja, das ist natürlich interessant. Ich habe noch zwei Fragen, dann sind wir auch schon fast am Ende. Was sind denn das aus deiner Sicht, ich kenne natürlich auch eine Perspektive drauf, aber was sind denn die CROs so für Typen und was haben die denn so für einen Hintergrund? Machen wir so ein paar Beispiele.
Also ich glaube, das hat sich vielleicht auch ein Stück weit gewandelt. Ich glaube, früher waren CROs mehr Einzelkämpfer, aber davon ist man komplett weg, weil ich sage mal, der CRO muss ja auf der einen Seite empathisch sein, er muss die Leute im Unternehmen hinter den Sanierungsplan bringen, in der Umsetzung. Auf der anderen Seite aber auch bereit sein, harte Entscheidungen zu treffen. Mhm. Also das ist, glaube ich, die Gratwanderung. Mhm. Er braucht eine extrem klare Kommunikationsstrategie gegenüber den Stakeholdern, auch in unangenehmen Situationen. Das heißt, das aufgebaute Vertrauen durch uns als Berater, als neutraler Dritter, muss im Prinzip nochmal untermauert werden, dass der CEO auch gegenüber Banken beispielsweise verkörpert, es ist eine klare Richtung. Mhm. Und er gibt im Prinzip allen auch eine Schulter zum Anlehnen, würde ich sagen. Mhm. Dass man sagt, okay, das Vertrauen in die Person ist soweit da, dass man sagt, er ist der Fels in der Brandung. Mhm. Hat natürlich, wie gesagt, das Team dahinter. Aber dementsprechend sind die verschiedenen Charaktereigenschaften sehr vielfältig ausgeprägt, weil, wie gesagt, Kommunikation ist ein Thema, Empathie ist das andere Thema. Aber wie gesagt, Härte und Klarheit in der Zielsetzung und in der Entscheidungsfindung.
Ja, nicht schlecht. Und so vom Hintergrund her würdest du sagen, dass das, oder da gibt es wahrscheinlich auch unterschiedliche, manche kommen aus der Beratung, manche haben wahrscheinlich einfach Restrukturierungserfahrung gesammelt, weil sie in der Industrie waren. Aber was ist so die gängigsten oder die Unterschiede vielleicht auch?
Also ich sag mal, was wir am meisten treffen, sind auf der einen Seite klassische Betriebswirte. Mhm. Aber auch Ingenieure, die einfach das technische Verständnis dann für die verschiedenen Branchen mitbringen. Mhm. Und ich sage mal, genau diese Kombination ist aus meiner Sicht sehr erfolgsversprechend, weil man eben damit relativ generalistisches Unternehmen betrachten kann. Mhm. Und die Vielzahl der CROs haben eigentlich einen Finance-Hintergrund, weil einfach auch die Basis, die Belastbarkeit der Zahlen etc. und die Messbarkeit, Aufbau von KPI-Systemen und Controlling-Systemen auch für die Zukunft wichtig sind und in den meisten Unternehmen, die in so einer Situation sind, eben nicht ausreichend ausgeprägt sind oder ausgebaut sind.
Ja, absolut. Ja, vielleicht Abschlussfrage, kann eine Restrukturierung auch was Positives sein?
Also ich finde, Restrukturierung ist was extrem Positives. Man soll es nämlich insgesamt als Chance betrachten, dass man quasi nach vorne das Unternehmen verbessert. Genauso sieht man es, wenn man sich mal Kosten-Nutzen-Relationen anschaut von dem Restrukturierungsfall. Da ist es so, natürlich die Liquiditätssituation, wie eingangs gesagt, ist eng. Die Kosten für Beratung ist hoch. Die Kosten für einen CRO oder für Interimsmanagement, was parallel drin ist, ist auch nochmal hoch. Auf der anderen Seite gewinnt man durch die Unterstützung von Experten in der Situation derart an Geschwindigkeit, auch in der Umsetzung, dass vielleicht viele Dinge, die man in einer Phase, wo man noch transformieren hätte können, vielleicht stecken geblieben sind, im Sande verlaufen sind, auch vielleicht nicht die notwendige Konsequenz im Unternehmen an den Tag gelegt hat, um die Dinge selbst in die Hand zu nehmen, dass man sieht, in welcher Geschwindigkeit es funktioniert. Und dementsprechend dann auch relativ schnell der beliebte Return on Consult sich einstellt, beziehungsweise einfach am Ende auch mehr Geld da ist. Also in dem konkreten Beispiel, was ich vorher genannt habe, war es so, allein dadurch, dass die Bürgschaften quasi nicht gezogen worden sind, was der Fall gewesen wäre, wenn wir die Projekte nicht gerettet haben, wenn wir nicht das quasi tragfähige Konzept für die Verschmelzung, da ging es dann um den Übertrag von dem Verlustvortrag, entsprechend quasi so aufgebaut hätten, dass es auch in der Umsetzung funktioniert hat, muss man sagen, war am Ende nach den 1,5 Jahren trotz hoher Kosten, auch auf anwaltlicher Seite hoher Kosten, der Saldo positiv. Unser Unternehmen hatte eigentlich durch die Restrukturierung von 1,5 Jahren am Ende knapp 12 Millionen Euro mehr Liquidität, als es ohne die Restrukturierung hätte. Und das sind unsere Kosten schon abgezogen.
Nicht schlecht, Ja, ja, top. Mir fallen immer noch mehr Fragen ein, deswegen verstelle ich es einfach noch. Wer jetzt noch zuhört, der ist sowieso tief vom Thema gefesselt und hört sich wahrscheinlich auch den Rest noch an. Aber du hast ja gesagt, man hätte manche Sachen ja auch vermeiden können vielleicht. Gibt es auch irgendwie so Handwerkszeuge aus der Restrukturierung, die man einsetzen kann, wenn man jetzt sagt, ich habe das Gefühl, ich laufe in eine Restrukturierung rein. Ja. Ich möchte es gerne vermeiden. Irgendwie da so Themen für die Leute, die quasi der Restrukturierung entgehen wollen.
Also ich glaube, was da zentral ist, ist auch ein Buzzword quasi, was sich in diesem Jahr sehr stark vor sich hertreibt, das Thema Krisenfrühwarnsystem. Also wirklich, auch wenn der Druck nicht da ist, jetzt marktseitig, liquiditätsseitig, dass man sich sehr genau im Unternehmen anschaut, wie kann ich eine saubere Planung aufbauen. Da ist es auch, egal bei welcher Unternehmensgröße, sehr ratsam, professionelle Software zu verwenden, dass man hier wirklich sagt, ich habe eine integrierte Planung auf Monatsebene, ich hinterlege die Planung mit einem Mengenpreisgerüst, ich kann dementsprechend auch Simulationen fahren oder verschiedene Szenarien mit abbilden, was passiert, wenn. Und dass man sich im Prinzip gerade bei so einer Plansimulation mal überlegt, was ist denn irgendwo ein Worst Case oder wie weit reicht meine Liquidität? Also das heißt, wie weit kann ich jetzt beispielsweise einen Markteinbruch, eine Kostensteigerung eigentlich mitgehen, bis ich mit meiner momentanen Struktur auf Grund laufe? Und wenn ich das konsequent im Blick habe, dann weiß ich auch, dass ich frühzeitig gegensteuern muss. Auf der anderen Seite muss man sagen, wenn Dinge nicht so laufen, ist es, glaube ich, auch allzu menschlich, dass viele Leute sagen, Augen zu und durch, es wird wieder besser, es war in der Vergangenheit auch besser. Also der Erkenntnisgewinn ist, glaube ich, hier auch ein hoher emotionaler und auch psychologischer Faktor. Weil wir dürfen auch nicht übersehen, also gerade unsere Kunden sind deutscher Mittelstand, klassische Familienunternehmen, eine Restrukturierung hat nichts mit Scheitern zu tun. Und ich glaube, es ist unglaublich wichtig, auch in der Restrukturierung, auch auf Bankenseite, Beraterseite, entsprechend das Feingespür dafür zu haben, es geht ums Lebenswerk seines Gegenübers. Und die meisten Firmen existieren nicht erst seit vorgestern. Das heißt, sie haben auch eine Historie, in der gute Erfolge erzielt worden sind, entsprechendes Unternehmertum an den Tag gelegt worden ist, das Mut und das Risiko eines Unternehmers getragen worden ist. Und dementsprechend, glaube ich, sollte man auch mit der entsprechenden Wertschätzung in die Situation gehen und einfach gemeinsam an einer Lösung arbeiten und wie gesagt, den Blick positiv nach vorne wenden. Nichtsdestotrotz gibt es natürlich leider auch Unternehmen, die einfach vom Zeitpunkt her so spät dran sind, dass es eben dann bestimmte Rettungsoptionen eben ausfallen und es dementsprechend dann enger wird.
Sehr cool. Das war ein tolles Abschlussstatement, würde ich sagen. Eine Restrukturierung heißt nicht, dass man gescheitert ist. So ähnlich hast du es gesagt. Cool. Vielen Dank, dass du da warst. Das hat mega Spaß gemacht.
Ja, vielen herzlichen Dank.
Super. Ja, auf jeden Fall alle, die jetzt thematisch dran geblieben sind und jetzt noch zuhören, unbedingt wie immer eine Bewertung dalassen für den Podcast. Es freut mich, wenn ihr auf Apple oder auf Spotify die Sternebewertung und auch die Kommentarfunktion nutzt. Viel besser ist es aber natürlich noch, ihr geht einfach auf mich zu. E-Mail-Adresse, LinkedIn-Profil, das ist alles unten in den Shownotes. Das heißt, schreibt mich an, schreibt auch gerne den Daniel an. Wir verlinken natürlich auch alles zu dir.
Wunderbar, ganz herzlichen Dank.
Absolut. Und dann könnt ihr einfach mit uns in den Austausch treten. Vielleicht kommen wir ja sogar auch mal zusammen. Vielleicht gibt es ein Thema, vielleicht möchtet ihr auch einfach ein Frühwarnsystem haben oder sowas in der Art. Deswegen kommt auf jeden Fall auf mich und auf uns zu. Und dann können wir auch uns einfach mal verbindlich treffen, sprechen und die aktuelle Situation ein bisschen greifbarer machen. Ja, der Podcast wird wie immer präsentiert von Atreus. Wir sitzen hier im Atreus Studio. Also alles rund um die Fragestellung, kriegt ihr gerade die richtigen Leute zur richtigen Zeit ins Unternehmen? Das ist, glaube ich, das Thema, wo wir euch am besten helfen können. Also auch dafür schreibt mich einfach an. Ich freue mich über jede Nachricht und auch über jedes Gespräch. Und mit unserem neuen Konstrukt seit letztem Jahr mit Heidrick & Struggles ist es auch egal, ob es eine interimistische oder eine permanente Lösung ist. Wir finden da das richtige Konstrukt. Braucht euch keine Sorgen machen. Bis zum nächsten Mal. Daniel, schönen Tag noch.
Ja, dir auch. Danke. Und danke fürs Zuhören.
Sehr gut. Und einfach durch.